Guten Morgen. So. Letzte Woche habe ich darüber gepredigt, dass Gott uns helfen möchte. Und mein Ausgangspunkt war, dass ich nicht möchte, dass die Adventszeit nur eine schöne, besinnliche, fröhliche Zeit ist, sondern ich wollte auch über etwas predigen, so eine Hoffnung zum Greifen. Und da habe ich über Psalm 121 gepredigt. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, wo kommt mehr Hilfe her? Und einer meiner Anliegen ist es so, nicht immer so Predigten für sich zu halten, sondern so eine Art roter Faden, damit die Predigt, die ich heute halte, irgendwie an die Predigt von letzter Woche anknüpft, um eine Art fortlaufende Geschichte durch die Bibel zu zeichnen. Und heute ist der zweite Advent, das hat Klaus ja schon gesagt. Und wir reden darüber, dass wir Jesus erwarten, dass wir uns auf Jesus freuen. Und ich dachte mir, naja, wenn wir uns auf jemanden freuen, dann müssten wir doch über die Person reden. Und Ronjas Schwester kam zu Gracies Geburtstag zum Beispiel. Und wir haben es Grace nicht gesagt. Wir wussten, dass in dem Moment, wo sie erfährt, dass Tante Lena zu ihrem Geburtstag kommt, heißt es jeden Tag, wann kommt sie denn? Ist sie jetzt da? Wie lange muss ich noch schlafen? Und ich mag das, also diese Vorfreude, die Kinder haben. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt war mir das in Erinnerung, so: Wo rede ich denn von Jesus, weil er kommt? Ja? Und wir tun das in der Gemeinde. Und darüber soll es auch in dieser Predigt gehen, dass wir von Jesus reden, der kommt. Aber wenn wir von Jesus reden sollen, ist die Frage, was reden wir denn von Jesus? Und wie reden wir von Jesus? Wir können von Jesus reden, wenn wir ihn auch kennen. Und ich dachte mir, was möchte ich, dass wir über Jesus erfahren heute? Was möchte ich über Jesus sagen? Was sollte eigentlich jeder Christ über Jesus wissen? Und ich habe heute die Berufung des Levi mitgebracht. Das steht in Lukas 5, die Verse 27 bis 32. In meiner Bibel heißt es die Berufung des Levi und das Mahl mit den Zöllnern. Und danach ging er, also Jesus, hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus. Und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Was geht in euch vor, wenn ihr diese Geschichte hört? Werdet das mal bewusst. Was geht in euch vor, wenn ihr das so hört? Da ist jemand, ein Zöllner, und Jesus sagt, hey, komm, folge mir nach. Und nachher richtete er ein Mahl, eine Feier. Und Jesus kommt und die Frommen sagen, ey, warum macht denn Jesus sowas? Warum geht Jesus zu so einem Menschen? Und oft ist das so, dass wenn wir Bibeltexte lesen, manchmal mehr, manchmal weniger, löst das ganz viele Gefühle in uns aus. Und eine der Gefühle kann sein, dass man sagt, endlich, Jesus geht zu den Menschen am Rand. So ein Zöllner ist doch ein Ausgestoßener. Ja, das ist richtig. Das macht Jesus. So wie zu der Frau am Jakobsbrunnen. Jesus geht zu den Menschen, die am Rande der Gesellschaft sind. Die Menschen, die ausgestoßen werden. Die Menschen, die vielleicht die religiöse Vorschriften nicht immer einhalten. Die Menschen, die anders sind. Weil Jesus ja die Menschen liebt. Ja, das ist so ein Gefühl, was dieser Text bei uns auslösen könnte. Und ich merke bei mir, dass Bibeltexte lösen oft mehrere Gefühle aus. Und es ist nicht nur so das eine. Ja? Und ein anderes Gefühl ist, Jesus ist anders als die Frommen. Während die Frommen sagen, warum mag denn Jesus sowas? Sehen wir, dass Jesus eben anders ist. Weil er mit diesem Zöllner am Tisch sitzt. Er isst mit ihm, er lacht. Die machen vielleicht Witze und die erzählen Geschichten. Die ziehen vielleicht über die Römer her. Ja, Jesus sitzt mit diesem Menschen am Tisch. Jesus ist cool. Und dann könnte man zu dem Rückschluss kommen, ich mag diesen Jesus. Ich mag diesen Jesus, der zu den Menschen geht, der aufgeschlossen ist. Und ich merke auch, man könnte dahin kommen, dass man sagt, nicht nur ich mag diesen Jesus, sondern ich mag diesen Jesus lieber. Ja, nicht nur ich mag diesen Jesus, sondern ich mag diesen Jesus lieber. Denn er ist ja anders als die Frommen. Er verurteilt die Menschen nicht. Er kritisiert sogar die Pharisäer, die Frommen. Und ich dachte mir, das sind aber vieles meine Gefühle. Und ich kann es verstehen, weil wir Dinge verbinden mit Bibeltexten. Und Bibeltexte lösen vielleicht Dinge auf, die wir mal erlebt haben oder gesehen haben. Und unser gesamtes Leben besteht aus Anknüpfpunkten mit Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch als Christen. Und ich dachte mir, okay, aber lass uns mal in diesen Text reinschauen. Und ich frage mich, was haben denn die Frommen eigentlich falsch gemacht? Fromm zu sein ist ja nichts Schlimmes. Das Alte Testament besteht ja daraus, dass das Volk Israel so viele Regeln hatten, eben um fromm zu sein. Wie komme ich denn also zu sagen, ich mag, wenn Jesus die Frommen kritisiert? Und ich fand eine Lösung oder eine Antwort darauf in Matthäus 23, wo Jesus redete zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, also alles, was die Pharisäer euch sagen, das tut und haltet. aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Ja, also, es ist jetzt nicht so, dass Jesus die Frommen kritisiert und verdammt, sondern er kritisiert sie aus einem bestimmten Grund. Sie sagen ja das Richtige, sie leben es ja nur nicht. Es gibt doch ein Wort dafür. Ist das Heuchelei? Sowas? So ein bisschen? Ja, dass man etwas sagt, aber etwas anderes tut. In Vers 5 heißt es, alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihre Kleider groß. Das ist jetzt irgendwas mit dem jüdischen Kultur, wo sie dieses Gebet aus Deuteronomium an ihre Klamotten nähen sollten, damit jeder sieht, dass die Christen sind. Also so wie früher, wo Leute mit größeren Bibel rumgelaufen sind. Also je größer die Bibel, desto frommer und bestimmt auch heiliger ist dieser Mensch, so zum Beispiel, sowas. Und Jesus kritisiert aber genau dieses Verhalten und sagt, nein, also wenn man an Gott glaubt und Gott folgt, dann muss man es nicht nur sagen, sondern auch tun und leben. Und die Pharisäer haben das nicht getan und deswegen hat Jesus sie kritisiert. Ja? Und das Ansehen vor den Menschen war ihnen wichtiger als das Ansehen vor Gott. Und sie fanden ihre Regeln wichtig. Je mehr Regeln ich halte, um nach außen gut dazustehen, war es ihnen also wichtiger als vor Gott dazustehen. Und deswegen hat Jesus sie kritisiert. Es ist also nicht so, dass Jesus einfach nur zu den Menschen hingeht, aber dafür die Frommen verdammt. Das wäre ein falscher Rückschluss, zumindest aus dem, was die Bibel uns sagt. Die andere Frage, die mich da beschäftigte, war, wussten die Frommen damals, dass Jesus der Sohn Gottes war? Wussten die Frommen, dass Jesus Gott war? Nein. Also in ihren Augen war Jesus ein Lehrer. Die nannten ihn Rabbi. Jesus kam und erzählte vom Gott, vom Reich Gottes. Das ist genau das, was die Propheten im Alten Testament gemacht haben. Es ist das, was die Schriftgelehrten machen sollten. Und Jesus kommt und erzählt den Menschen von Gott. Aber dann geht er und setzt sich hin mit den Zöllnern. Und die anderen Pharisäer sagen, ey, das sollst du nicht tun. Wenn du von Gott redest und den Menschen von Gottes Reich erklärst, dann solltest du dich doch nicht abgeben mit Menschen, die offensichtlich für alle Welt klar ist, dass die Sünder sind. Dann solltest du dich nicht mit diesen Menschen zusammensetzen. Also sie haben aus meinem Denken das getan, was sie auch gelernt haben. Der einzige Unterschied ist, Jesus war Gott. Und das wussten sie aber nicht. Und Jesus hatte eine Mission. Und das wussten sie nicht. Wir erinnern uns in Matthäus 16, wo Jesus seine Jünger fragte, naja, wer sagt die Leute, dass ich bin? Und die sagen, naja, du bist, keine Ahnung, Johannes der Täufer, du bist ein Prophet, du bist ein Lehrer. Erst durch die Eingebung des Heiligen Geistes sagt Petrus, du bist der Messias. Das heißt, für sie war es normal, dass jemand, der so von Gott redet, sich nicht mit Sündern abgeben soll. Es gab sogar Gesetze im Alten Testament, wo es heißt, setzt euch nicht zusammen mit solchen Leuten, weil dann befleckt ihr euch. Ne? Also die Reinheitsgebote und alle diese Gebote, die aus dem Alten Testament kommen. Und der entscheidende Faktor in diesem Text ist, dass Jesus Gott war. Und deswegen konnte er sich zu diesen Menschen hingehen und sich mit ihnen abgeben, ohne Angst davor zu haben, sich zu verunreinigen. Und natürlich war sein Motiv auch anders. Er hatte ja eine Mission. Dritte Frage. Wie komme ich also zu sagen, ich mag dieser Jesus lieber? Eine mögliche Antwort könnte sein, weil ich schlechte Erfahrungen mache mit dem, was die Kirche oder Religion von Jesus erzählt. Könnt ihr damit gehen? Ja? Also, dass ich sage, ich mag einen Jesus lieber, der zu den Menschen geht, weil ich das andere Jesusbild nicht mag, was mir vielleicht gezeichnet wird in der Kirche, in der Religion. So ein Jesus, der immer so mit Zeigefinger dasteht, ein Jesus, der nicht lieb ist, ein Jesus, der nicht lacht, ein Jesus, der nicht fröhlich ist, ein Jesus, der keinen Witz macht, ein Jesus, der vielleicht nicht barmherzig ist. Und das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Menschen haben im Namen Gottes viel, viel schlimme Sachen getan. Ich weiß nicht, jeder, das habe ich im Gespräch schon mal gesagt, dass ich nach meinem vierten Semester fast mit dem Studium aufgehört hatte. Wir hatten da ein Seminar Stadt und Kirche und sind geschichtlich durchgegangen, was die Kirche vieles im Namen Gottes gemacht hatte. Und wenn man das ein ganzes Semester lang sich mit so einem Thema beschäftigt, ich war innerlich am Ende und dachte mir, wie können Menschen, die zu Gott gehören, die zur Kirche gehören, solche Dinge machen oder gemacht haben? Und das brachte mich auch persönlich an so einen Krisenpunkt. Und deswegen, jeder, der zu mir kommt und sagt, guck mal, was die Kirche im Namen Gottes gemacht hat, würde ich sagen, ich kann es verstehen. Weil es gibt historische Belege für das, was Menschen im Namen Gottes getan haben. Und einige von uns haben vielleicht darunter gelitten, dass jemand uns im Gottes Namen etwas gesagt hat und wir nehmen das als Gottes Wort und leiden darunter und werden dadurch verletzt und sogar Missbrauch passiert im Namen Gottes. Und dann kann ich das verstehen, dass wenn man nur Gesetzlichkeit predigt und heuchlerisch lebt, dass man das Jesusbild in der Bibel nicht wahrhaftig repräsentiert. Aber wir können Gott und Jesus nicht verdammen, weil die Leute, die ihm folgen, das falsch tun. Wir können nicht sagen, Gott ist jetzt doof, weil die Leute, die mir von Gott erzählen, doof sind. Ich weiß, dass es einfach ist, zu diesem Rückschluss zu kommen und dass man das vielleicht so erlebt und so denkt, aber so ist es nicht. Zumindest, wenn wir die Bibel lesen. Wir sehen ein Jesusbild im Neuen Testament, der vollkommen ist, der lieb ist, der barmherzig ist, der gnädig ist, der zu den Menschen hingeht, der auf die Menschen zugeht, der sagt, komm zu mir, der Kinder auf seinen Schoß nimmt, selbst wenn seine Jungen sagen, geh mal weg hier, geh weg. Und Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Es ist wichtig, dass wir, besonders wenn es um Jesus geht, auch die ganze Bibel im Blick haben. Wir sehen einen Jesus, der geboren wird als Kind, der aufwächst, seinen Dienst auf Erden tut, der stirbt. Wir sehen aber auch in Offenbarung ein Jesusbild mit Feuer auf einem Pferd, mit einem Schwert, der die ganze Welt erobert. Also Jesus ist nicht nur, also wir sollten vorsichtig sein, Jesus nur auf bestimmte Sachen zu begrenzen. Und daher ist es wichtig, unser Jesusbild aus der Bibel heraus zusammenzukriegen und nicht nur, was Leute sagen. Und es tut mir leid für viele Leute, für die Leute, vielleicht sitzt jemand hier, der darunter gelitten hat, dass jemand im Namen Gottes oder im Namen Jesu was Unbiblisches gemacht hat. Aber wir erleben auch im Neuen Testament, dass Jesus Anspruch hat auch an den Menschen. Dass Jesus die Pharisäer zum Beispiel kritisiert und sagt, das, was ihr macht, ist falsch. Deswegen kann Jesus heute zum Beispiel mich oder du oder ihr vielleicht auch kritisieren und sagen, das, was du da machst, ist falsch. Das kann Jesus. Also, dass Jesus nicht nur freundlich und lieb und gnädig ist, sondern dass er auch ruhig die Finger hebt und sagt, das kannst du nicht machen. Also, Jesus ist schon anders, als die Leute manchmal von ihm reden. Aber zu wissen, wie Jesus ist, haben uns die Evangelien so gut wie möglich da gezeichnet. Also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes Evangelium. Und es wäre eingeschränkt, sich nur auf bestimmte Eigenschaften von Jesus, das ganze Jesus-Bild jetzt zu begrenzen. Und zu sagen, ich mag nur den Jesus, der das macht. Ja. Ich habe mal jemand beten hören und sagte, Amen, der betete zu Baby Jesus und sagt, Baby Jesus ist einfach, es ist wie ein Baby, wer kann ein Baby nicht mögen? Ne? Und ich dachte mir, okay. Also unser Bild von Jesus kommt ganzheitlich aus der ganzen Bibel. Was ich auch an Jesus sehe, ist, dass Jesus kommt mit einer Mission zu diesen Menschen. Jesus hat dieser Mann jetzt nicht einfach so lieb und sagt, ich gehe zu den Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind. Jesus sagt auch nicht, ach, ja. Jesus hat eine Mission. Es gibt einen Grund, warum er gekommen ist. Er ist einfach jetzt nicht gekommen, um beste Freunde zu werden mit allen. Er ist nicht gekommen, um das Römische Reich jetzt zu stürzen, was einige Leute vielleicht erwartet haben. Ja? Und Jesus sagt selber, warum er gekommen ist. In Lukas 19 heißt das die Verse 9 und 10. Jesus aber sprach zu ihm, das war im Haus von Zachäus, heute ist in diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn, also Jesus redet jetzt von sich, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also Jesus ist jetzt nicht gekommen, um nur Lehrer zu sein. Jesus ist jetzt nicht gekommen, um nur ein Freund zu sein. Jesus ist nicht gekommen, um nur ein Heiler zu sein, sondern Jesus ist gekommen, sagt er selber, zu suchen und zu retten das, was verloren ist. Das heißt, Jesus sieht diesen Mann, Levi, und denkt, der ist verloren. Religiös gesehen war er auch verloren. Er war Zöllner, er hatte sich angeschlossen mit den Römern und trieb Steuern ein, natürlich über dem Maße, was er hätte eintreiben müssen. Er ist dadurch, wie Zachäus, reich geworden und für den normalen Jude ist er ein Ausgestoßener. Wie kannst du sowas machen? Wie kannst du dein Volk verraten und mit den Römern arbeiten und Steuern eintreiben? Und es ist sogar so schlimm, dass in Matthäus 18 heißt es, wenn dein Bruder nicht auf dich hört, wenn keine Versöhnung stattfindet, dann behandle ihn wie ein Heide und ein Zöllner. Also man könnte die Leute beleidigen sogar, geh mal weg, du Zöllner. Also. Und Jesus sieht, dass er verloren ist und kommt und sieht ihn und ruft ihn. Und Jesus ruft ihn mit den berühmten Worten, komm, folge mir nach. Jesus sagt nicht, komm und mach weiter so. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Das sehen wir an allen Stellen, wo er seine Jünger zu sich gerufen hat, zum Beispiel Matthäus 4. Jesus lädt die Menschen immer zu sich ein. Jesus will die Menschen zu Jünger machen. Aber sie müssen sich darauf einlassen. Drittens sehe ich, dass die Begegnung mit Jesus die Menschen verändert. Die Begegnung mit Menschen macht sie neu. Wenn Jesus Menschen begegnet, bleiben sie nicht, wie sie sind. Sie verändern Jesus nicht, Jesus verändert sie. Wenn Menschen zu Gott kommen, dann werden sie verändert. Woher wissen wir das? Dieser Levi, zu dem Jesus sagt, komm und folge mir nach, wird von Jesus verändert. Und er gibt dieses Festmahl zu Ehren Jesu. Zu feiern das, was in seinem Leben passiert ist. Einige sagen, es ist vielleicht sogar eine Art Abschiedsmahl. Und deswegen lädt er seine Freunde, seinen Kollegen ein. Und wir lesen nirgendwo wieder in der Bibel, dass der zurückgeht zu diesem Beruf als Zöllner. Wir sehen, die Begegnung mit Zachäus verändert ihn. Und er sagt, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Wir sehen in der Bibel, dass die Begegnung mit Jesus Menschen verändert. Und Jesus kommt, weil er natürlich die Menschen liebt. Aber dadurch, dass er zu den Menschen sich hinsetzt, mit den Menschen redet, den Menschen von Gott erzählt, den Menschen Liebe zeigt, werden diese Menschen verändert. Anderswo heißt es zweimal im Johannesevangelium, geh und sündige nicht mehr. Also diese Idee, dass Jesus Menschen liebt und geht zu den Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind oder Menschen, die ausgestoßen sind und nichts passiert, das ist nicht biblisch. Das einzige Mal, wo wir, oder eine der Male, wo wir sehen, dass jemand nicht verändert wird, war der reiche Jüngling, weil er wollte sich nicht auf Jesus einlassen. Er wollte das nicht machen, was Jesus ihm gesagt hatte. Und dann hieß es, er ist gegangen und senkte seinen Kopf und war traurig, weil er ganz viel Besitz hatte. Denn Jesus in der Bibel, wenn wir lesen, was die Bibel uns sagt, dass die Menschen, die ihm begegnen, waren verändert. Warum auch nicht? Die hatten eine Begegnung mit Gott. Paulus schreibt, wir werden ihn eines Tages sehen und wir werden sein wie er. Jesus zu begegnen verändert. Jesus zu sehen verändert. Dieser Levi wird von Jesus verändert. In Lukas und Markus Evangelium wird er Levi genannt. Aber aus christlichen Traditionen und zum Beispiel aus Matthäus 9 wissen wir, dass die Leute damals hatten meistens zwei Namen. Also Thomas, Didymus, Simon, Petrus, Levi, Matthäus. Dass dieser Levi aus Lukas 5 später ein junger Jesu wird, der sogar das Matthäus-Evangelium geschrieben hat. Lasst das mal auf euch wirken. Und das unterstützt dem, was ich sagen möchte, dass die Begegnung mit Jesus Menschen verändert. Und da, wo die Menschen sich nicht auf Jesus einlassen wollen, das enttäuscht Jesus natürlich. Das sehen wir in Johannes 6. Dieser berühmte Frage, wollt ihr dann auch gehen? Und seine Jünger sagen, nein. Das heißt, dass viele Leute Die kamen und die haben gegessen. Also Johannes 6 ist ja die Speisung der 5000. Und viele, die gegessen haben, geheilt waren und irgendwie die Vorteile von Jesus hatten. Und yeah, Jesus. Und in dem Moment, wo Jesus etwas Schwieriges sagte, heißt es, und viele kehrten um und folgten ihm nicht mehr. Okay. Das heißt, Jesus ist vielleicht doch nicht anders. Jesus ist, wie er ist, biblisch. Nur Menschen vielleicht erzählen selektiv von Jesus. Vielleicht je nachdem, was sie fühlen. Und die Pharisäer und die frommen gesetzliche Menschen wollen ein Jesusbild zeichnen, der immer sagt, Jesus, du musst das, du musst das, du musst das, wenn du ein guter Christ sein willst. Und andere Menschen denken, aber Jesus ist auch nur lieb und hey, Jesus ist cool, Jesus ist einfach, Jesus ist mein bester Freund. Und beide Seiten können eigentlich zurück auf die Bibel kommen und ein ganzheitliches Jesusbild gewinnen. So, was möchte ich, dass wir mitnehmen heute? Zwei Sachen. Erstens, wer Christ ist, wer Jesus aufnimmt, gibt zu, dass er, dass sie krank ist. Wer Christ ist, wer an Gott glaubt, gibt zu, dass er nicht immer stark ist. Weil Jesus sagt, ich komme zu den Leuten, die krank sind. Und wenn wir an uns denken, dann frag dich, bin ich stark? Kann ich das immer? Wie würde ich vor Gott stehen? Versuche ich gut zu sein, wie die Frommen, wo das Äußerliche mehr wichtig ist? Das zu tun, was ich denke, naja, wenn ich genug Gutes tue, dann wird Gott schon sagen, gut gemacht. Das ist die Kritik, die Jesus an die Frommen sagt. Zu dem, dass sie auch was sagen und was anderes tun. Und auf der anderen Seite ist jemand vielleicht wie Levi, der weiß, ich bin Zöllner, ich verdiene mein Geld damit. Was die Leute denken, soll mir egal sein. Ich bin sowieso verloren, also warum gehe ich nicht jetzt aufs Ganze? Wo steht ihr? Vielleicht auch dazwischen, vielleicht auch woanders. Und dieser Ruf, komm und folge mir nach, das sehen wir in der Bibel. Das ist das, was Jesus ausruft, jeden Tag neu. Komm und folge mir nach. Komm zu mir, all die ihr beladen, belastet, müde seid. Komm zu mir. Das heißt, wenn ich sage, ich bin Christ, dann gebe ich zu, dass ich Gott brauche. Und dass Jesus zu mir kommt. Und dass Menschen vielleicht sehen, wenn sie sehen könnten, dass Jesus bei mir am Esstisch sitzt, dass bestimmte Nachbarn, Freunde, keine Ahnung, würde sagen, guckst du durchs Fenster, sitzt da Jesus bei dem am Tisch? Hä? Weiß Jesus, was der gemacht hat? Wie ist das? Hallo, was für ein Jesus ist das denn? Und dann würden wir, ohne es zu wissen, genau in die Schuhe der Frommen, also diese Pharisäer reinschlüpfen und denken, dass, naja, vielleicht sind wir doch besser. Jesus kommt zu dir, Jesus kommt zu mir. Das ist das, was wir zu Weihnachten feiern, dass Jesus zu uns kommt. Also, Jesus kommt zu euch. Jesus kommt zu euch ans Esstisch. Jesus kommt in euer Haus hinein. Jesus möchte in euer Leben hineinkommen. Und das bedeutet, dass man sagt, ich bin vielleicht doch nicht so perfekt. Das Zweite ist, mit Blick auf Weihnachten feiern wir, dass Gott in die Welt kommt. Aus diesem Text sehen wir, dass Jesus sieht, dass es Levi nicht gut geht. Gott sieht, dass es dieser Welt nicht gut geht. Gott sieht, dass die Welt krank ist, hast du vorhin gesagt. Gott sieht, dass die Welt krank ist. Und deswegen, wenn wir Weihnachten feiern, dann erinnern wir uns daran, dass Gott sah, dass die Welt schon damals nicht gut war und dachte, ich schicke mein Licht in die Welt. Gott schickt sein Licht in die Welt. Und das ist ein Grund zur Freude. Freue dich, Welt, dein Heiland kommt. Gott sieht, dass unsere Welt kaputt ist. Gott sieht, dass vieles nicht läuft, wie es laufen soll. Und deswegen kommt Jesus. Jesus kommt, um das zu retten, was verloren ist. Jesus kommt, um die Welt zu retten. Und dafür können wir dankbar sein. Dafür können wir beten. Dafür können wir Gott auch fragen, vielleicht uns da zu gebrauchen. Da, wo wir leben und arbeiten, dass sein Licht in die Welt weiterstrahlt, vielleicht durch uns. Also, Jesus sieht und kennt die Menschen. Jesus hat eine Mission, um die Menschen zu retten, um sie zu sich zu rufen. Jesus gestaltet seine Mission auf unterschiedliche Weise. Also er hat ganz viel gepredigt, er hat Wunder getan, er hat die Menschen geheilt, er hat das Vollmacht von Gott angewandt, er war barmherzig, aber er hatte auch Wahrheit und Kritik. Und Jesus kommt mit Gnade, aber auch Anspruch an die Menschen. Jesus ist Gottes Sohn. Und ich freue mich, dass wir auf Weihnachten schauen, dass Jesus zu uns kommt. Amen.